Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir hören als Abschnitt aus dem Wort Gottes Lukas Kapitel 2, und zwar die Verse 1 bis 20. Die Grundlage für die Wortverkündigung wird dann heute Nachmittag sein, Lukas 2, die Verse 1 bis 7. Aber wir hören den ganzen Abschnitt, also Lukas 2, 1 bis 20. Es begab sich aber in jenen Tagen, dass ein Befehl ausging von dem Kaiser Augustus, dass der ganze Erdkreis sich erfassen lassen sollte. Diese Erfassung war die erste und geschah, als Quirinius Statthalter in Syrien war. Und es zogen alle aus, um sich erfassen zu lassen. Jeder in seine eigene Stadt. Es ging aber auch Josef von Galiläa aus der Stadt Nazareth hinauf nach Judäa, in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt, weil er aus dem Haus und Geschlecht Davids war, um sich erfassen zu lassen. Mit Maria, seiner ihm anvertrauten Frau, die schwanger war. Es geschah aber, während sie dort waren, da erfüllten sich die Tage, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen, und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in die Krippe, weil für sie kein Raum war in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Feld. Die bewachten ihre Herde in der Nacht. Und siehe, ein Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie. Und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren, welcher ist Christus der Herr. Und das sei für euch das Zeichen. Ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt, in der Krippe liegend. Und plötzlich war bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen. Die lobten Gott und sprachen: Herrlichkeit ist bei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und unter den Menschen Gottes Wohlgefallen. Und es geschah, als die Engel von ihnen weg in den Himmel zurückgekehrt waren, da sprachen die Hirten zueinander: Lasst uns doch bis nach Bethlehem gehen und die Sache sehen, die geschehen ist, die der Herr uns verkündet hat. Und sie gingen eilends und fanden Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegend. Nachdem sie es aber gesehen hatten, machten sie überall das Wort bekannt, das ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, die es hörten, verwunderten sich über das, was ihnen von den Hirten gesagt wurde. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um und priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, so wie es ihnen gesagt worden war. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, Heiligabend, Weihnachten. Bei Tagen wie dem sogenannten Heiligen Abend, da hat jeder von uns ganz bestimmte Erinnerungen oder auch ganz bestimmte Erwartungen. Um Erinnerungen handelt es sich, wenn wir älter geworden sind. Und bei Erwartungen denken wir an die Kinder besonders, die gerade auf diesen Tag, auf diesen Abend große Erwartungen setzen. Weihnachten, Weihnachtsstimmung, das hat immer etwas zu tun mit Poesie, mit Kinderzeit, mit Familie. Ja, selbst Familien, in denen man im Laufe des Jahres niemals zu singen pflegt. An diesem Tag kann es vorkommen, dass man sich entschließt, auch mal ein Lied anzustimmen. Aber man erinnert sich gerade an so einem solchen Tag auch mit Schmerz zurück, an die Vergangenheit. Vor allem dann, wenn man nicht mehr als Familie zusammen ist. Weißt du noch, wie schön war es damals? Aber wie auch immer, die Tage haben für jeden von uns den Charakter des Außergewöhnlichen. Umso ernüchternder ist es, wenn man sich die ersten Verse aus Lukas 2 vor Augen führt. Sie scheinen so sachlich, so schlicht. Wie ein chronikhafter Bericht kommen sie an. Wie ein Bericht aus der Zeitung, es begab sich. Aber wenn wir nur ein wenig über die ersten Verse dieses Kapitels nachsinnen, dann werden uns manche Dinge auch auffallen. Heute Nachmittag verkündige ich Ihnen das Wort Gottes über das Thema die Geburt des Sohnes Gottes in Bethlehem. Und wir sehen drei Punkte. Erstens, der Sohn Gottes kommt zum scheinbar ungeeignetsten Zeitpunkt. Lukas 2, die Verse 1 bis 2. Zweitens, der Sohn Gottes macht seinen Weg der Erniedrigung zu dem gewaltigsten und verheißungsvollsten Weg. Lukas 2, die Verse 3 und 4. Und drittens, der Sohn Gottes bewirkt in und durch die Erniedrigung, die er selbst erfährt, die Erhöhung seiner Brüder. Die Verse 5 bis 7 aus Lukas 2. Erstens also, der Sohn Gottes, er kommt zum scheinbar ungeeignetsten Zeitpunkt. Meine Brüder und meine Schwestern, es sind eine Fülle von Artikeln und auch von Büchern über die Frage verfasst worden, in welchem Jahr nun genau Jesus geboren wurde. In welchem Jahr genau fand die Geburt Jesu statt? Und in entsprechenden Schriften werden uns hier vor allem angeboten, zum einen das Jahr 7 vor unserer Zeitrechnung. Andere vermuten eher das Jahr 4 vor unserer Zeitrechnung. Aber in einem Punkt ist man sich auf jeden Fall sicher, so scheint es jedenfalls, es war nicht das Jahr 0, wenn es ein Jahr 0 überhaupt gegeben hat. Es soll uns heute Abend, heute Nachmittag, nicht um das Für und Wider der jeweiligen Datierungen gehen. Vielmehr bitte ich Sie einmal darauf zu achten, was genau der Evangelist Lukas durch den Heiligen Geist im Blick auf die Datierung der Geburt Jesu uns mitteilt. Und dann sehen wir, dass es dem Heiligen Geist darum geht, uns in wenigen Skizzen, in wenigen Strichen einen Kontrast vor Augen zu führen. Was war das für eine Zeit, in der dieser römische Kaiser sein Dekret erließ? Wir hatten es in der ersten Schriftlesung gehört. Es war die Zeit, in der Maria jubelte. Sie jubelte darüber, dass Gott Mächtige mit seinem Arm zerstreut, dass Gott diejenigen demütigt, die in der Gesinnung ihres Herzens hochmütig sind, dass er Hungrige sättigt und Reiche leer fortschickt. Es war die Zeit, in der Zacharias mit Heiligem Geist erfüllt wurde. Er weissagte unter anderem, dass Gott Errettung gibt von unseren Feinden, aus der Hand all derjenigen, die uns hassen. Zacharias, er weissagt über Zerstreuung der Mächtigen und über das gestürzt und bestürzt werden und beseitigt werden der Feinde, der Gewaltigen. Und gleich im Anschluss daran lesen wir dann, ja, was lesen wir dann? Lesen wir dann, es begab sich aber in jenen Tagen, dass die Mächtigen tatsächlich gestürzt wurden. Jetzt ging es zur Sache, dass die Gewaltigen zerschmettert werden. Das wäre doch die logische Folge gewesen, oder? Aber eigentlich scheint das Gegenteil der Fall zu sein. In jenen Tagen, als ein junges Mädchen sang und ein alter Priester weissagte, da begab es sich. Genau in jenen Tagen, dass der mächtige römische Kaiser, der Herrscher über den gesamten damals bekannten Erdkreis, einen Steuererlass verordnete. Genau in der Zeit, in der ein junges Mädchen Gott lobte und ein alter Mann weissagte darüber, dass Gott die Hochmütigen erniedrigt und die Mächtigen vom Thron stürzt, genau in dieser Zeit zieht ein Kaiser in Rom, ein Mächtiger, gewissermaßen die Daumenschrauben schärfer an. Wenn wir lediglich an den weltpolitischen Fakten orientiert wären, wir würden nun müde lächeln. Nun ja, mag ein junges Mädchen jubeln, dass Herrscher gestürzt werden. Mag ein alter Mann weissagen, dass Gott seine Macht im Haus Davids aufgerichtet hat. Die nüchternen Fakten, sie sprechen eine andere Sprache. Im fernen Rom erlässt ein Kaiser einen Erlass und jeder hat zu parieren. Der Name dieses Kaisers erlautete Octavian. Das war der adoptierte Sohn von Julius Caesar. Aber Lukas nennt den Kaiser hier bezeichnenderweise nicht mit seinem Eigennamen Octavian, sondern er spricht über ihn mit seinem Titel Augustus. Augustus, das heißt der Erhabene, der Erlauchte, der Gottgleiche. Da singt man im Haus des Zacharias, da freut man sich auf die Geburt und über die Geburt des kleinen Johannes. Aber von draußen hallen die Gleichschritte der marschierenden römischen Legionäre wieder. Und nun noch dieser Steuererlass. Ist damit nicht alle gute Stimmung weg? Die Feiertagslaune? Die Freude? Musste dieser Erlass nicht alle verunsichern, durcheinander bringen, ja in Verzweiflung stürzen, wie eben gerade noch gesungen haben. Es begab sich aber in jenen Tagen, aus der uns vielleicht vertrauten Luther-Übersetzung, es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot ausging, so übersetzt Luther, könnte man meinen, die Zeitangabe beziehe sich auf den Steuererlass, zumal darüber ja dann auch im Folgenden gesprochen wird. Aber genau dann haben wir diese Zeitangabe hier in Lukas 2, Vers 1 nicht richtig verstanden. Die drei Worte, es begab sich in jenen Tagen, blicken nicht auf den Erlass Roms, sondern in jenen Tagen, es bezieht sich auf das, was vor diesem Vers geschrieben steht. Also auf die Ereignisse, die in Kapitel 1 berichtet werden. Zuletzt wurden uns dort der Lobgesang der Maria und die Weissagung des Zacharias mitgeteilt. Und genau in dieser Zeit, als einige Menschen Gott lobten, genau da platzte der Steuererlass des Kaisers herein. Und anstelle des Sturzes der in ihren Gedanken Hochmütigen, anstelle der Könige, die entmachtet werden sollten, anstelle eines starken Horns, das im Haus von David aufgerichtet wird, eines Stieres, der durch seine Stoßkraft die Macht der Feinde niederwirft, sie zerbricht und die Befreiung aus der Hand der Hasser bewirkt. Anstelle dieses allen, dieser Steuererlass des Kaisers Augustus. Das Reich des Kaisers Octavian Augustus, es umspannte damals den gesamten Mittelmeerraum. Jeder Historiker wird uns bestätigen, dass gerade in jenen Jahren der Thron des Kaisers Octavian fester stand denn jemals zuvor. Es brauchte ihn wirklich nicht zu interessieren, ob da im fernen Palästina ein junges Mädchen oder ein alter Mann anfangen zu singen. Nein, Kaiser Octavian war in jenen Jahren mit anderen Dingen beschäftigt. Er hatte anderes im Blick. Das Römische Reich, es hatte gerade eine Zeit von mehr als 100 Jahren Bürgerkrieg hinter sich. Jetzt musste im Reich endlich Frieden kommen. Endlich. Das Römische Reich, es musste nach außen gesichert und nach innen geordnet werden. Endlich, endlich. Und Octavian packte dieses Vorhaben entschlossen an, ohne zu zögern und ohne einen Hauch von Verunsicherung. Und er wusste auch, die Menschen in seinem Reich, sie stehen hinter ihm. Sie wünschten sich nichts sehnlicher als endlich Frieden. Als der Kaiser einige Jahre vorher eine Reise in den Osten seines Reiches unternahm, nach Griechenland und auch nach Kleinasien, da wurde er bejubelt. Da wurde er gefeiert als der große Friedensbringer. Tatsächlich wurden während seiner Regierungszeit die Türen des Tempels des römischen Kriegsgottes Janus geschlossen, und zwar zum ersten Mal. Das heißt, nirgendwo im gesamten römischen Reich war Krieg. Das lang ersehnte Friedensreich schien endlich nach über einem Jahrhundert des Bürgerkrieges in greifbare Nähe gerückt zu sein. Mit Octavian begann nun endlich das sogenannte goldene Zeitalter. Als der Kaiser Octavian in die Ostprovinzen reiste, da bezeichneten die Leute, ohne dass sie dazu gezwungen oder genötigt wurden, sein Kommen als Parousie, oder als Epiphanie. Der Geburtstag des Kaisers, sie besangen ihn als Evangelium. Mehr noch, man fing an, den Kaiser als Gott zu verehren, als Gott in Menschengestalt, als Retter, als Heilsbringer, als Weltenheiland. Augustus erkannte alle diese Hoffnungen. Und er kannte auch die Erwartungen, die man in ihn setzte. Er wusste nicht nur, dass ihm die Herzen der Bewohner des Reiches gehörten. Er wusste auch, falls sich ihm jemand entgegenstellt, er verfügt über die Macht, seinen Willen durchzusetzen. Die römischen Legionen, sie standen geschlossen hinter ihm. Kaiser Octavian, der Erhabene, der Augustus, er setzte sein ganzes Herrschertalent ein, um in seinem Weltreich Ordnung und Sicherheit durchzusetzen. Selbstverständlich musste dann auch eine Struktur in diesem Reich aufgerichtet werden. Und das hieß auch, die unterworfenen Völker sollten nicht mehr das Gefühl haben, unterworfen zu sein, sondern durch Rom und dank Roms am Frieden Roms Anteil zu haben. Natürlich kostete das auch Geld. Und damit war man beim Thema. Logisch. Aber gut, um auch das auf die Reihe zu bringen, eben kam dieser Erlass. Ein solcher Erlass war doch in jeder Hinsicht vernünftig. Ein Weltreich, das über ein gewaltiges, stehendes Heer verfügte, benötigt eben auch gut ausgestattete Staatskassen. Alle Bewohner des Reiches sollten gezählt werden und nach ihrem Vermögen bewertet, geschätzt, wie es hier heißt, werden. Das heißt, es sollte berechnet werden, wie viel Steuern man erheben könne. Und was der Kaiser sagt, das gilt. Sein Wort gilt. Er legt fest, was Sache ist. So jedenfalls schien es zu sein. Für den Profanhistoriker hat es bis zum heutigen Tag den Anschein, dass das, was im Römischen Reich von Wichtigkeit war, in Rom bestimmt wurde. Gleich darauf in Lukas 2, 1 und 1b und 2 gibt der Evangelist eine weitere Datierung. Auch diese Datierung ist mehr als eine Zeitangabe. Lukas schreibt, dass der ganze Erdkreis erfasst werden sollte. Und diese Erfassung war die erste und geschah, als Quirinius Statthalter in Syrien war. Lukas legt mit dieser Bemerkung offensichtlich Wert darauf, dass diese Einschreibung die erste war, die das gesamte Römische Reich umfasste. Regionale Steuererfassungsbemühungen hatte es bereits vorher gegeben, aber jetzt wird die Sache gründlich und systematisch angepackt. Jetzt kommen alle dran und damit eben auch das jüdische Volk. Der eigentliche Herrscher über jenes Palästina zu jener Zeit war König Herodes. Herodes war Vasallenkönig von Roms Gnaden. Das wissen wir zum Beispiel aus dem Bericht über die Weisen aus dem Osten. Sie kamen natürlich nach Jerusalem zum König Herodes. Aber mit der Registrierung, mit der steuerlichen Erfassung dieses Teils des römischen Reichsgebietes wurde nicht Herodes beauftragt, sondern der Römer Quirinius. Quirinius war ein Mann, der das besondere Vertrauen des Kaisers genoss was einem Herodes nie so richtig gelang, obwohl er sich sehr darum bemühte. Und Quirinius, der hatte sich auch schon vorher in geradezu heiklen, sensiblen politischen Aufgaben hervorgetan. In Aufgaben, die besondere strategische und auch taktische Fähigkeiten erforderten. Denn indem die Menschen in Palästina einkommensmäßig und damit eben auch steuerlich erfasst wurden, wurde das auserwählte Volk auf eine Stufe gestellt mit den Völkern ringsum. Das Volk Gottes, das Kraft der Berufung durch Gott einen besonderen Platz unter den Völkern eingenommen hatte, es sollte eigentlich von Gott theokratisch also regiert werden. Dieses Volk stand inzwischen wie die anderen Völker unter der Herrschaft Roms und es empfing von dort die Anweisungen, die bei ihnen galten. Aber genau wegen seiner Berufung als theokratisches Volk, als Volk, das doch unter der Herrschaft Gottes stand, musste ein solcher Einschreibebefehl das Volk Israel am schmerzhaftesten treffen. Die anderen Völker waren glücklich, denn das brachte Frieden. Aber bei diesem Volk, da war ein anderer Blick da. Nun waren sie also total den Dekreten des Herrschers in Rom ausgeliefert. Dass die Juden das Volk Abrahams waren, dass sie die Verheißung des Messias erhalten hatten, der noch aus dem Haus Davids kommen sollte, von dem es heißt, dass sich die Heidenvölker einmal nach seiner eisernen Rute zu richten haben, dass man einmal eine Zeitrechnung einführen wird, in der man sich an der Geburt eines anderen orientieren wird, als an den Kaisern Roms, nämlich an Jesus Christus. In jenen Tagen schien das völlig unvorstellbar zu sein. Sehen Sie, das ist der scharfe Kontrast, der uns gleich zu Beginn der Weihnachtsgeschichte vor Augen geführt wird. Während Maria und Zacharias laut singen und über den Friedefürst auf Davids Thron weissagend verkündigen, ist es Kaiser Octavianus Augustus, der das Erfassungsdekret erließ, oder wie es hier eigentlich heißt, das Dogma erließ und damit so tat, als wenn er die Macht in der Hand hat. Ist es zu viel gesagt, wenn wir angesichts dieser politischen Konstellation die Frage stellen, hätte es einen ungeeigneteren Zeitpunkt geben können, um den Erstgeborenen in die Welt zu senden? Jedenfalls scheint es so zu sein, als ob gerade dieser kaiserliche Befehl jede Tür zu den Verheißungen Gottes zuschlägt, so als ob Gott seine Verheißungen, die er seinem Volk gegeben hat, nicht erfüllen wird, jedenfalls nicht so bald. Aber gerade das ist die geschichtliche Konstellation, in der Gott handelt, in der Weltgeschichte auf Heilsgeschichte trifft. Oder soll ich umgekehrt sagen, in der die Heilsgeschichte auf Weltgeschichte trifft? Gerade dieser Befehl des Weltherrschers Octavian Augustus aus Rom wird nämlich das Mittel in der Hand Gottes, das dazu dient, dass er seinen Heilsplan haargenau ausführt. Und dass uns der Heilige Geist genau dieses deutlich machen will, wird daran ersichtlich, in welchem Bezugsrahmen Lukas hier die Politik des Augustus stellt. Es fällt auf, dass Lukas die Geburt Jesu nicht in den Rahmen der Politik des Augustus stellt, sondern es verhält sich umgekehrt. Das politische Weltgeschehen steht im Rahmen der Heilsgeschichte. Das Bestimmende ist die Heilsgeschichte. In Wahrheit ist es so, dass die Welt im Koordinatensystem steht, das durch das Reich Gottes bestimmt wird. Das ist die Weise, in der Weltgeschichte und Heilsgeschichte miteinander verknüpft sind. Die Achse ist immer die Heilsgeschichte. Es heißt hier nicht, es geschah in den Tagen, als Kaiser Augustus ein Dekret erließ, dass Maria und Zacharias Lob sangen und weissagten. Vielmehr heißt es genau umgekehrt. Es geschah in jenen Tagen, also in den Tagen, in denen Maria und Zacharias Lob sangen und weissagten. Ach ja, da war noch was. Ja stimmt, da hat ein Kaiser in Rom einen Befehl erlassen. Wie hieß der doch gleich? Augustus, Erhabener, wurde er genannt. Wichtig ist nicht das Dekret des römischen Kaisers, sondern wichtig ist das Singen der Jungfrau Maria und das Weissagen des Priesters Zacharias. Es ist Gott der Herr, der die Geschichte lenkt. Es sind nicht die Großen der Welt, egal ob sie nun in Rom sitzen, in Washington, heute in Berlin, Moskau, Peking, Pyongyang, in New York, der UNO in Brüssel oder auf Bilderberg-Konferenzen. Was auch immer die Großen der Welt für Pläne haben, was auch immer Satan für Absichten verfolgt, es ist Gott, der das politische Weltgeschehen dem Reich Gottes und seinem Plan dienstbar macht. Machtdemonstrationen der Mächtigen dieser Welt, die das Reich Gottes scheinbar in die Enge treiben, scheinbar in Ausweglosigkeiten führen. Gerade diese Situationen nutzt Gott, um zu triumphieren. Das sehen wir immer wieder im Lauf der Weltgeschichte. Ich erinnere nur an zwei Beispiele. Als Israel in Ägypten war, da nahm das Bevölkerungswachstum des Volkes Israel sehr zu. Der Geburtenüberschuss gegenüber den Ägyptern erschien dem Pharao nun langsam eine Bedrohung zu werden. Und sein Plan war Vernichtung, zumindest Dezimierung des Volkes Gottes durch Arbeit. Arbeitslager. Die Israeliten, sie wurden versklavt. Das war die Machtdemonstration eines Machthabers. Aber dann heißt es, je mehr das Volk unterdrückt wurde, desto mehr vermehrte es sich. Und darauf machte der Pharao das, was einem Gewaltherrscher dann immer einfällt. Er wird noch härter. Er greift noch härter durch. Sein Befehl lautete Vernichtung der männlich Geborenen. Und damit schien für das Volk Gottes alles vorbei zu sein. Eine Generation und dann Ende. Aber da gab es zwei Hebammen, Schifra und Pua, so hießen die. Und dann waren da auch noch Amram und Jochebed. Und diesem Ehepaar wurde ein weiteres Kind geboren. Es stellte sich bei der Geburt heraus, es war ein Junge. Sie versteckten ihn. Aber sie wussten auch, ein Verbergen wird nur für eine sehr begrenzte Zeit möglich sein. Und was dann mit dem Jungen passieren wird, lieber nicht dran denken. Und Gott gebrauchte eben genau diesen Morderlass des Pharao, der dazu dienen sollte, das Volk Gottes zu vernichten, um Mose in den unmittelbaren Machtbereich des Pharao zu bringen, in seinen Palast, wo er die bestmögliche Ausbildung durchlaufen konnte. Im Palast des Pharao, im Palast des Unterdrückers, wurde der Befreier des Volkes Gottes ausgebildet. So handelt Gott. Später wurde das Volk der Juden in die Gefangenschaft verschleppt. Der babylonische König Nebukadnezar gewann den Daniel lieb, er schätzte ihn zumindest. Aber dann starb er und das Rad der Weltgeschichte drehte sich weiter. Daniel wurde vergessen. Belsazar kam dann irgendwann an die Macht. Und dann, ja dann so lesen wir, kam Kyros, der Herrscher von Persien. Und damit kam der, von dem Jesaja einst weissagte, dass er berufen ist, um das Volk Israel wieder zurückzuführen nach Jerusalem. Wenn Weltherrscher scheinbar alles unter sich vertreten, wenn die Völker vor den Tyrannen nur noch beben und zittern, wenn kein Mensch in diesem babylonischen Riesenreich um das Haus Davids auch nur einen Zifferling gibt, dann handelt Gott, der Herr. Und genau diese Wahrheit ist es, die hier der Heilige Geist durch den Evangelisten Lukas uns verstehen lassen möchte. Wenn die Situation des Volkes Gottes aussichtslos ist, wenn die Heiden nicht nach Jerusalem laufen, um dem großen König Jahwe anzubeten, ihn zu verehren, den Gott auf Zion zu ehren, wie es doch so häufig verheißen war, sondern wenn geradezu das Gegenteil davon stattfindet, wenn unbekannte Menschen aus dem Haus Davids dahin ziehen müssen, wo und wann es dem Herrscher in Rom gefällt, dann ergreift Gott die Initiative, um seine Verheißungen zu erfüllen. Da muss der Einschreibebefehl des Kaisers Augustus dazu dienen, dass sich die Prophetie Michas erfüllt. Denn der Geburtsort des Messias, er konnte nicht Nazareth sein. Es musste Bethlehem sein. Denn Micha, der Prophet, hatte durch den Heiligen Geist einst geweissagt: Und du, Bethlehem Ephrata, zu klein, um unter den Tausenden von Juda zu sein, aus dir wird in mir hervorkommen, der Herrscher über Israel sein soll, und seine Ausgänge sind von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her. Micha 5, Vers 1. Und nun setzte Gott ein, um genau diese Verheißung zu erfüllen, und er bediente sich dazu des Kaisers in Rom. Christus, der Erstgeborene aller Kreatur ist, der die vollkommene Überlegenheit über alles besitzt, der souverän alles in dieser Schöpfung lenkt, auch alles, was mit Kaiser Octavian zusammenhängt und seinem Weltreich, er kommt gerade jetzt auf die Erde. Als Lukas sein zweites Buch schreibt, die Apostelgeschichte, endet dieses Buch folgendermaßen: Paulus blieb 2 Jahre in seiner eigenen Mietwohnung in Rom und empfing alle, die zu ihm kamen. Er predigte das Reich Gottes und lehrte und lehrte von dem Herrn Jesus Christus mit aller Freimütigkeit und ungehindert. Das wahre Evangelium breitet sich aus. Was heißt das? Wenn sie in derselben Zeit, in der Rom sich anschickt, die Welt zu zählen, um sie fest unter die eigene Herrschaft zu binden, bringt Gott den Sohn Davids auf diese Welt, damit er die Völker schätzt, damit er diejenigen, die er von seinem Vater empfangen hat, in sein Volk eingliedert. Verstehen wir das? Was uns hier verkündet wird, ist nicht eine rührselige Weihnachtsstimmung, sondern dieses Wort gibt uns heute in unserem Leben Perspektive. Es gibt uns heute Trost. Es ist ein gewaltiger Trost für eine Gemeinde, die mitten in einer Welt steht, in der die antichristlichen Mächte sich härter erheben denn je und nach Herrschaft streben. Man denke nur an die gegenwärtige Krippen-, Kita- und Schulpolitik, mit den dort durch Politik und Pädagogen verbreiteten Wahnideen, die eines deutlich machen, dass die antichristlichen Schatten in unserer Gesellschaft länger werden. Welch ein Trost, welch eine Ermutigung schenkt uns da diese Botschaft von Gottes wunderbarem Handeln, vom Bringen des Erstgeborenen in die Welt, bei dem er den menschlich gesprochen ungeeignetsten Zeitpunkt wählt. Aber gerade auf diese Weise offenbart Gott der Herr seine Macht, seine Wahrheit und seine Herrlichkeit. Und das war nicht das erste Mal, das einzige Mal, dass Gott in dieser Welt so handelt. Ich erinnere nur an ein anderes Beispiel. Nicht einige Jahrzehnte später lenkte Gott der Allmächtige die Gedanken des Pilatus, als er über das Kreuz schreiben ließ: Jesus der Nazarener, der König der Juden. Von Pilatus war das natürlich ironisch gemeint. Und gegenüber den Juden zynisch. Guckt euch euren König an. Aber was für eine Wahrheit. Was für eine Wahrheit. Und hier lenkt Gott der Allmächtige die Gedanken des Octavian, um diesen Steuererlass dem gesamten römischen Imperium aufs Auge zu drücken, über den gesamten Erdkreis von Gibraltar bis zum Euphrat, von der Nordseeküste bis in die Wüsten der Sahara. Und das alles hat ein einziges Ziel, dass Josef und Maria nach Bethlehem kommen, damit auf diese Weise die Prophetie des Micha erfüllt wird. Und du, Bethlehem Ephrata. Haben wir das verstanden? Es ist nicht Kaiser Octavian, der Augustus, der Erhabene, der das Weltgeschehen bestimmt und lenkt, sondern es ist Gott. Mögen die Mächtigen dieser Welt sich in die Illusion versteigen, dass sie das Sagen haben, dass sie bestimmen, was läuft. Gott, der Herr im Himmel, lacht und er spottet ihrer und sendet gerade in einer solchen Zeit seinen Sohn in das Haus Davids. Damit komme ich zum zweiten Punkt. Der Sohn Gottes macht seinen Weg der Erniedrigung zu dem gewaltigsten und verheißungsvollsten Weg. Natürlich könnte man nun die Frage stellen, was war wohl die Reaktion in Judäa oder in Jerusalem, als man dort das Steuerdekret des Kaisers vernahm Und wie strategisch, wie taktisch geschickt ging denn nun Quirinius tatsächlich vor, so wenig wie möglich die Juden zu provozieren? Und was war die Reaktion in Galiläa? Nicht, wir wissen, dass in Galiläa die Brutstätte des Widerstandes gegen Rom war. Dort, in diesem hügeligen Gelände Galiläas, bot sich für die Zeloten hervorragende Möglichkeiten für ihren Partisanenkampf gegen die römischen Legionen. Aber sehen Sie, das alles interessierte das Wort Gottes nicht. Denn wie auch immer man in der Bevölkerung innerlich grollte oder in der Tasche seine Faust ballte, gegen Rom schien man doch keine Chance zu haben. Die Sache, sie war sehr demütigend, aber wen interessierte das? Am allerwenigsten die Herren in Rom. Und bei denen zählten nur die Ergebnisse, die nackten Zahlen. Also hatte jeder zu gehorchen. Und genau das lesen wir in den Versen 3 und 4. Es zogen alle aus, um sich erfassen zu lassen. Jeder in seiner eigenen Stadt. Und es ging auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth hinauf, nach Judäa, in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt, weil er aus dem Haus und Geschlecht Davids war. Auch über Josef und Maria wird nicht berichtet, was sie über den kaiserlichen Befehl dachten. Es wird auch nicht erwähnt, ob sich Josef, bevor der Erlass des Kaisers Augustus Nazareth erreichte, Gedanken darüber gemacht hatte, dass hoffentlich doch alles mit der Schwangerschaft Marias gut gehen werde und es zu keinen Komplikationen bei der Geburt kommen werde. Es wird nicht berichtet, ob sich Josef in den Wochen vorher überlegt hatte, also Maria, wenn Jesus der Messias ist, dann kann er doch gar nicht in Nazareth geboren werden, dann muss er doch in Bethlehem geboren werden, denn das ist doch verheißen. Das alles erfahren wir nicht. Aber eines ist klar. Bei der Erfüllung der Verheißung des Herrn hatten Josef und Maria der Prophetie Michas in keinster Weise nachgeholfen. Es war nicht so, wie es einst Abraham tat. Sarah hatte es ihm geraten und er dann die Hagar einschaltete, um der Verheißung Gottes doch nachzuhelfen. Nein, sie taten nichts. Sie warteten ab, bis der Erlass des Kaisers kam. Und ich kann mir vorstellen, dann machte es bei ihnen Klick. Möglicherweise sind sie dann anbetend auf die Knie gesunken. Vor der Majestät, nein, nicht der Majestät des Kaisers Augustus, sondern vor der Majestät Gottes, der alles unsichtbar eingefädelt und so unwiderstehlich geführt hat. Gott zieht seinen Beschluss durch. Und aus dieser Erkenntnis empfingen Josef und Maria die Kraft, um trotz ihrer besonderen Umstände aufzubrechen. Hin nach Bethlehem, hin in die Stadt Davids. Und so ging Josef, eigentlich der Thronanwärter des Hauses Davids, nach Bethlehem. Normalerweise ist das eine Reise von 3 oder 4 Tagen. Aber ich kann mir vorstellen, Josef plante mehr Zeit ein. Maria war hochschwanger, ja, um dem Befehl des Kaisers Folge zu leisten. Ja, aber was viel mehr zählt, um die Verheißung Gottes zu erfüllen. Du Bethlehem Ephrata. Und so ist es das Wort Gottes, dass diese beschwerliche, diese mühevolle Reise von Josef und der hochschwangeren Maria zu der verheißungsvollsten Macht. Denn Gott hält sein Wort. Ich glaube nicht, dass die beiden mit verbissenen Lippen, hasserfüllt gegenüber Rom, diese Reise antraten. Im Sinn von, und das jetzt auch noch. Ausgerechnet jetzt noch. Sondern diese Reise traten sie an mit einem Lächeln auf ihrem Antlitz und mit einem Jubeln in ihrem Herzen. Gott kriegt das hin. Bethlehem. Da soll der Sohn Gottes geboren werden. Und Gott kommt genau richtig. So brauchen wir uns auch nicht um die Beantwortung der Frage zu kümmern, warum hat Josef denn nicht einfach die Maria in Nazareth zurückgelassen? Man hätte doch den Behörden das mit der Schwangerschaft Marias erklären können. Außerdem, es war doch Josef, der aus dem Haus Davids stammte. Er hatte natürlich dort in Bethlehem seinen Erbbesitz vorzustellen, der nun eben versteuert werden musste. Er musste natürlich nach Bethlehem. Aber Maria hätte doch auch zu Hause bleiben können. Ich kann mir gut vorstellen, beide haben in dem Befehl des Kaisers Augustus die besondere Leitung Gottes gesehen, dass Gott so seine Prophetie erfüllt. Wie die Reise nach Bethlehem verlief, welche Beschwernisse Maria hatte, wir wissen es nicht, aber eines können wir mitnehmen. Was auch immer die äußeren Umstände waren, in die die beiden durch Macht Menschen hineinmanövriert wurden, kein Weg ist dem Glaubenden zu lang und zu beschwerlich, wenn er sich getragen weiß von den Verheißungen Gottes, wenn er weiß, das ist jetzt Gottes Weg. Da standen die Israeliten am Schilfmeer. Und sie hatten die Wahl, so schien es, entweder im Meer zu ertrinken oder zurück nach Ägypten in die Sklaverei geschleppt zu werden. Es war die Wahl, die man heute bezeichnen würde als eine Wahl zwischen Pest und Cholera. Aber dann öffnete sich da noch eine dritte Möglichkeit. Das Meer wich zur Seite. Und die Geschichte verlief ganz anders. Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Vielleicht hatte die Maria ihren Verlobten auf der Reise angelächelt. Weißt du noch, Josef, vor ein paar Monaten wolltest du mich noch heimlich entlassen. Und dann kam die Engelserscheinung im Traum in der Nacht. Und jetzt sind wir auf dem Weg nach Bethlehem, in die Stadt Davids. Und da wird der Sohn Gottes geboren werden. Josef, uns geschehe nicht, wie Kaiser Octavian wollte und will, sondern wie Gott will. Und so wurde dieser beschwerliche, dieser in vieler Hinsicht schwerste Gang von Maria und Josef zu dem wunderbarsten und verheißungsvollsten. Und so heißt es hier in Vers 5, so ging Josef, um sich steuerlich erfassen zu lassen, mit Maria, seiner ihm angetrauten, also seiner verlobten Frau, die schwanger war. Der mühevollste Weg, er war voller Verheißungen Gottes. Da mag es sein, dass, so sieht es der Unglaube, die Gemeinde Gottes dezimiert oder ausgerottet wird. Da mag es sein, dass, so sieht es der Unglaube, die Erwartung des Kommens Christi in weiteste Ferne gerückt ist. Da mag es sein, dass die Umstände gegen alles sprechen, nur nicht für eine schnelle Erfüllung der Verheißung. Schau einmal genau hin. Genau dann greift Gott ein. Gott hält sein Wort. Da können uns die Edikte, die Dekrete oder meinetwegen auch die Dogmen von Kaisern und anderen Obrigkeiten aufregen, aufjagen. Da können uns heute politische Wahnideen über Kinderkrippen, Kitas und schulpolitische Indoktrinationen wie Genderdenken mehr bewegen als die Krippe in Bethlehem. Aus der Perspektive Gottes dient alles dem Plan und dem Willen Gottes. Und wenn wir das glauben können, dann würde unser angsterfülltes Herz Frieden finden. Und das wäre ein Friede, ihr Lieben, wie ihn nicht eine Weihnachtsstimmung vermitteln kann, sondern nur der Glaubensblick auf den souveränen Gott und auf sein Handeln, vor dem wir dann im Glauben zur Ruhe kommen können. Wenn wir glauben können, dass keine Macht in der Welt Gottes Heilsplan behindern kann, sondern dass ihm alles dient, sodass niemand weniger als der Kaiser in Rom, als der Erhabene, der Augustus, dafür sorgte, dass unser Mittler Jesus Christus in Bethlehem auf die Welt kam. Wir wären in vieler Hinsicht von Lebensangst und Sorgen über unser Leben entlastet. Und drittens, der Sohn Gottes, er bewirkt in und durch die Erniedrigung des Erstgeborenen die Erhöhung seiner Brüder. Als Josef und Maria in Bethlehem angekommen waren, da fanden sie dort keinen Platz. Alles schien überfüllt zu sein. Mehr noch, niemand war bereit, einer hochschwangeren Frau sein Zimmer zur Verfügung zu stellen und etwa zu sagen, ich gehe statt deiner in den Stall. Aber sehen Sie, in dieser Aussage geht es nicht um das Fehlen von Gastfreundschaft gegenüber Außenstehenden, wie es heute gerne ausgelegt wird, sondern es geht darum, dass niemand bereit war, ja, dass auch noch niemand daran dachte, für den kommenden Kronprinzen aus dem Haus Davids einen Platz freizumachen. Und das enthüllt, wie weit das Volk Gottes vom Glauben weggesagt war. So wenig rechnete es noch mit den Verheißungen, die Gott einst für das Haus David gab. Stattdessen ist man mit sich selbst beschäftigt und mit Politik. Man lebt nach dem Motto, jeder muss sehen, wo er bleibt. Schließlich wird niemand reicher durch die nach der Einschreibung erfolgte Steuererhebung. Wie ist nun am besten mit dieser Steuererhebung umzugehen? Das war die Frage. Der Hass auf die Römer, der füllte ihr Herz. Und in einem solchen Herzen gibt es keinen Raum für die Verheißungen Gottes, für das Wort Gottes. Und dann hat man natürlich auch keinen Raum für den, der in das Haus Davids geboren werden soll. Und genau darum geht es in dieser Aussage. Es wird uns nicht berichtet, wie Josef und Maria darauf reagiert haben, dass sie nirgendwo Platz fanden. Möglicherweise erblickten sie darin bereits ein Geschmähtwerden um Christi willen. Auf jeden Fall, sie nahmen Genüge mit einem Platz in der Karawanserei. Der Stall, er war leer. Die Hirten waren ja draußen auf dem Feld. Und dort gebar Maria dann den, der der Schlange den Kopf zertreten wird. Den, der dem Abraham verheißen war als der Same. Den, der das Horn im Haus Davids ist. Und den, der Herr und Heiland der Welt wird. Und weil die beiden, Maria und Josef, nichts anderes hatten, wickelten sie ihren Sohn in Tücher und legten ihn wie in eine Wiege in den Futtertrog der Tiere. Und bitte versuchen wir nicht, diese Mitteilung dadurch zu entschärfen, dass wir daraus Poesie machen. Es war bitterste Erniedrigung. Später, im Anschluss an das, was wir heute bedenken, werden die Engel diese Fakten den Hirten verkünden als Zeichen, wo sie den Heiland finden können. Der Sohn Gottes kam in diese erbärmliche Armut, in dieses erbärmliche Elend für uns. Er kam um unsertwillen. Er kam, um uns reich zu machen. Und dann sehen wir im Glauben über diesem König in dem Futtertrog das Zeichen des Kreuzes. Dann sehen wir, dass dieser König ohne Lebensraum uns Lebensraum geschaffen hat bis in Ewigkeit. Denn er, der keinen Raum hatte, hat uns Raum geschaffen. Denn in dem, der hier im Stall in einem Futtertrog lag, begann die neue Weltordnung Gottes, begann sein Friedensreich. In dieser Erbärmlichkeit im Stall, in dieser scheinbaren Ohnmacht angesichts des Erlasses von Kaiser Augustus, begann die Herrlichkeit und die Macht des Reiches Gottes. Das war der Beginn. Und einmal wird derjenige, der hier geboren wurde, vor aller Welt als der wahrhaft Erhabene erscheinen, also als der wahrhaftige Augustus. Und dann werden diesem Erhabenen alle zu Füßen fallen. Und im Vertrauen auf diese Herrlichkeit kann bereits das Kommen Christi in Niedrigkeit unserer Herzen mit Glanz erfüllen. Die Macht und die Herrlichkeit und die Herrschaft des Kaisers Octavian, sie ist längst zu Staub vergangen. Aber der Glanz des armen Kindes in Bethlehems Stall leuchtet in Millionen von Herzen. Und seine Herrlichkeit, sie wird kommen. Sie steht im Begriff zu kommen. Seine Niedrigkeit weist uns auf seine Herrlichkeit. Seine Erbärmlichkeit weist uns hin auf seinen Sieg. Seine Armut öffnet uns den Blick für den Reichtum seiner Gnade. Und in seinem Elend erkennen wir seine Herrlichkeit, die unsere Herrlichkeit wird, die wir im Elend der Sünde leben. Selbst die arglistigsten Erlasse des Bösen, ja, sie müssen Gott dienen. Seine Weisheit ist höher als menschliches Nachdenken, als menschliches Planen und Handeln. Der Apostel Paulus schreibt einmal: O welche Tiefe des Reichtums, sowohl von der Weisheit als auch von der Erkenntnis Gottes, wie unergründlich sind seine Gerichte und seine Wege. Denn wer hat den Sinn des Herrn gekannt? Oder wer ist ihm zum Berater geworden? Sein Rat, er wird bestehen und er wird all sein Wohlgefallen tun. Kein Ding geschieht jemals, ohne dass er es nicht gewirkt hat. Auch wenn die Gemeinde noch eine kleine Herde ist und wir hier in einem Weltteil leben, in dem das Evangelium immer mehr weggedrückt wird. Das war schon ein paar Mal so im Lauf der Kirchengeschichte. Gott wird am Ende das letzte Wort haben. Und dann möchte ich nicht bei denen sein, die in ihrem Herzen hochmütig sind und sich einbilden, dass diese Welt nach ihrer Pfeife tanzt. Hier in diesen Versen der Weihnachtsgeschichte sehen wir, wie es dazu kam, dass der Heiland in Bethlehem geboren wurde. Wer die Weltgeschichte lenkt und dass die Weltgeschichte sich einzufügen hatte in die Heilsgeschichte. Amen.